Wenn man es nach außen sieht, dann überlegt man sich, okay, die Hose ist ein bisschen kürzer, der Verband geht ein bisschen länger. Ist mir das heute recht? Ist mir das heute wurscht? Mir ist es mehr wert, mich ab und zu mal zu verletzen oder quasi in Gefahr zu begeben und wirklich zu leben und Erfahrungen zu sammeln, als quasi zu Hause in der sicheren Stube zu sitzen. Moshpit und Circle of Death, ich weiß nicht, alles. Und meine Freunde haben sich dann wirklich quasi so in einer Reihe vor mich gestellt oder in einen Kreis um mich gestellt, um halt quasi auch abzufangen, wenn jetzt da jemand auf mich fallen würde.
Ja, willkommen bei den Gebrüdern Planlos. Heute an diesem wirklich, wirklich kalten Wintertag sitzen wir in einem schönen Café in der Wiener Innenstadt mit einem ganz besonderen Gast, mit Lene Riedl. Bei der Einladungsliste war sie gleich einmal ganz weit oben, weil ihre Welt ganz besonders ist. Weil sich ihre Welt, glaube ich, ganz besonders anfühlt vor allem. Aber Lena, vielleicht magst du dich einfach kurz selber vorstellen.
Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und mit euch plaudern darf. Mein Name ist Lena, wie schon gesagt. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Wien. Habe das letzte Jahr in Spanien gelebt. Versuche mir jetzt wieder an die Kälte zu gewöhnen. Und ja, ich bin ein sogenanntes Schmetterlingskind. Das bedeutet, ich lebe mit einer besonderen Hautkrankheit. Epidermolysis bullosa ist der medizinische Ausdruck, kurz EB, und vielleicht bekannter ja als Schmetterlingskinder.
Sagt man, das habe ich mir nämlich gefragt, wie ich das bezeichnen soll, sage ich auch im Erwachsenenalter noch Schmetterlingskind? Nein, oder?
Ja, eigentlich schon.
Okay.
vielleicht stellt man sich jetzt nicht immer so vor. Aber ich finde, der Ausdruck hat doch irgendwie was Nettes, was Schönes.
Machst ob man jetzt Schmetterlingskind oder Schmetterlingskrankheit oder EB sagt, was sagst du im Alltag oder machst du für dich einen Unterschied?
Im Alltag? Kommt immer auch darauf an, mit wem ich spreche. Dadurch, dass die Krankheit auch nicht so bekannt ist und nicht jeder das kennt, kommt es eben ganz darauf an. Ich versuche jedoch zu verhindern, Krankheit zu sagen. Einfach weil es für mich zu negativ behaftet ist und ich dem auch gerne eher was Positiveres zuschreiben möchte. Und ich finde es auf Englisch immer ein bisschen leichter, da kann man sagen Condition. Und das hat jetzt nicht unbedingt eine negative Behaftung. Im Deutschen, ja, versuche ich mich da halt immer so durchzuwurschteln.
Das war eh auch was, womit wir bei den Überlegungen zu diesem Gespräch, also nicht gehadert, aber überlegt haben, ganz einfach. Also für mich ist es irgendwie schwierig, wenn ich dich einlade, quasi, oder wenn wir dich einladen und dann, also wir wollen dich gar nicht auf diese Krankheit reduzieren. Gleichzeitig denke ich mir aber, du bist einfach auch sowas wie eine, ich glaube, du siehst dich vielleicht auch so, wie eine Botschafterin für diesen Zustand. Und deswegen ja, fällt es uns auch wiederum leichter, aber nur, dass du weißt auch irgendwie, auch, aber...
Aber das ist quasi, wenn wir sagen, wir wollen unseren Hörern eine Welt zeigen, die sie nicht kennen, dann ist natürlich das der definierende Faktor in dem Fall,
ja.
Was vielleicht für die Leute am wenigsten dann bekannt ist. Aber nachdem wir eben auch doch über dich als Person reden wollen, wie ist es dazu gekommen, dass du nach Spanien, ich weiß von meinem Facebook-Gestalker, dass du jetzt in Spanien warst, weißt du nicht wie lang, aber wie ist es dazu gekommen?
Genau, also ich studiere Kommunikationswirtschaft auf der FH Wien und wir haben zwischen 4. und 5. Semester Zeit gehabt, ein Berufspraktikum zu absolvieren. Ich habe mir das zwar anrechnen können, weil ich vorher bei Debra Austria schon tätig war. Das ist eben die Patientenorganisation für die Schmetterlingskinder in Österreich. Und ich habe aber den Wunsch gehabt, trotzdem ein bisschen aus Wien rauszukommen und habe mir gedacht, das kann ich ja gut mit einem Praktikum auch verbinden. Und wollte unbedingt an einen Ort am Meer, wo es warm ist, wo man halt auch den Sommer ein bisschen genießen kann. Und das Schöne ist ja, dass es Debra, die Organisation, nicht nur in Österreich gibt, sondern in ganz vielen Ländern auf der Welt. Und mein Vater, der Obmann von Debra Austria ist, auch einige Kontakte hat und hat auch gemeint, ja, sprich doch mit der Eva Nina, die kennst du auch schon, und frag doch, ob du nicht ein paar Monate aushelfen kannst. Und so war das dann. Bin dann nach Marbella, eben im Süden von Spanien gegangen, und geplant war für 2 Monate. Und ja, mir hat es dann wirklich sehr gut gefallen. Der Ort ist für mich ein ganz, ganz besonderer Ort. Spanisch hat mir immer schon gut gefallen und ich wollte die Chance nutzen, dass ich es auch endlich mal lerne. Und ja, das Team dort hat mich irrsinnig nett aufgenommen, war wirklich wie so eine zweite Familie. Und habe auch das Glück gehabt, dass ich mit sehr lieben Leuten zusammen gewohnt habe. Und ja, dann war es zuerst so, na, ich bleib vielleicht doch 4 Monate. Und ja, ich bleib bis Weihnachten. Und ja, so hat sich dann entwickelt. Und es ist wirklich alles so gekommen, als wäre es fast Schicksal gewesen. Und alles hat sich so gefügt. Und ja, im Endeffekt waren es dann 14 Monate statt 2. Und war auch eben das ganze Jahr dann auch bei Debra im Kommunikation- und Fundraising-Team tätig. Und ja, was dazu gekommen?
Vielleicht sollte man noch, um unsere restlichen Nachfragen quasi ein bisschen in den Rahmen zu setzen, kannst du kurz EB erklären? Für Leute, die jetzt noch gar nichts gehört haben, die noch nicht einmal die Werbungen kennen.
Okay, gut. Ich werde es auch ganz einfach machen, weil ich bin da jetzt auch nicht so die medizinische Spezialistin. Es ist so, dass es sich um eine Hautkrankheit handelt, wo ein bestimmtes Eiweiß fehlt in den Hautschichten. Es gibt verschiedene Typen von EB und das heißt, jeder Typ funktioniert ein bisschen anders. Da gibt es auch noch irrsinnig viele Subtypen, was es natürlich auch nochmal schwieriger macht. Und dieses fehlende Eiweiß bewirkt, dass die Hautschichten nicht so gut aufeinander halten. Das heißt, wenn wir uns verletzen, wenn wir durch beispielsweise Schuhe bestimmter Reibung ausgesetzt sind, verschieben sich quasi die Hautschichten, es bilden sich Blasen oder Wunden. Und die Sache ist, dass es eben nicht nur die Haut außen betrifft, sondern genauso auch die Schleimhäute. Das heißt, es können Probleme in den Augen, im Mund, in Speiseröhre und in den Organen auftreten. Und ja, es gibt natürlich verschiedene Typen, die verschieden ausgeprägt sind, schwerere Fälle und leichtere Fälle, genau. Es ist genetisch bedingt, das heißt, es ist angeboren und noch gibt es keine Heilung.
Und welche konkreten Auswirkungen hat das auf dein Leben? Also wie schaut deine Welt aus, wenn wir bei der Diktion bleiben?
Ja. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so leicht zu beantworten. Ganz unterschiedlich. Also ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass es bei mir so nach der Pubertät sich um einiges verbessert hat auch. Aber ich kann mich noch erinnern, als Kind war ich wirklich eingebunden von Fuß bis Kopf. Und ja, Verbandswechsel hat oft bis zu 3 Stunden gedauert. Und ja, im Alter konkrete Auswirkungen. Man muss einfach gefasst sein auf alles. Man kann nie genau wissen, wie geht es mir morgen, habe ich Schmerzen. Man muss immer quasi einen Schritt vorausdenken. Kann ich die Schuhe anziehen heute in der Früh und kann ich bis am Abend unter Umständen damit gehen? Oder muss ich mich jetzt darauf einstellen, dass ich lieber was ganz Weiches anziehe, auch immer Verbandsmaterial zum Notfall mithaben und einfach gefasst sein darauf, dass es mir jetzt gut gehen kann, aber in 2 Stunden kann es auch wieder ganz anders ausschauen.
Jetzt, du bist jetzt wieder umgezogen. Ich hau mich, wenn ich umziehe, im Schnitt 5-mal bei irgendwelchen Kisten an. Ich meine, sind das so Sachen, also bist du da einfach achtsamer, bewusster, weil du weißt, du solltest das schon tunlichst vermeiden?
Ich bin sicher achtsamer. Ich merke auch, dass ich schon für andere Leute oft mitdenke, also in der Straßenbahn zum Beispiel fällt es mir auf, dass ich manchmal schon wegzucke, obwohl die Person mich vielleicht gar nicht berührt hätte. Mhm. Also ich denke sicher, dass wir uns da auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch anders bewegen. Aber es passiert trotzdem. Also man haut sich dann trotzdem irgendwo an und denkt sich, ich weiß das doch. Und an den Tisch bin ich jetzt schon 5-mal angestoßen, aber es passiert halt dann trotzdem.
Und wenn du dich dann anstößt, beim Umzug zum Beispiel, was passiert dann? Also dann bilden sich in deiner Haut Blasen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also auch unterschiedlich und das macht es auch nochmal schwieriger, weil manchmal verletzt man sich und es tut höllisch weh und es ist quasi nichts und manchmal ist es ein kleiner Stoß und man hat eine riesige Wunde und es ist wirklich so, man kann sich das schon so vorstellen wie Blasen, die sich halt durchs Wandern zum Beispiel bilden, nur sind die halt teilweise viel größer und können auch sehr, sehr schmerzhaft sein und die müssen dann auch aufgestochen werden und oder man kann sich auch vorstellen wie eine Schürfung, nur dass da halt wirklich die ganze Haut sich auch einfach wegschiebt, wenn man das jetzt so hart hier auch aber ja, ganz, ganz unterschiedlich und manchmal überrascht ist man dann selber überrascht, dass nichts ist und manchmal auch überrascht, dass sich durch diese kleine Berührung jetzt doch auch was getan hat.
Wie oft bist du schmerzfrei? Kannst schon sagen, du bist schon eigentlich prinzipiell schmerzfrei, wenn es nichts passiert ist oder ist das schon eher so dauerhaft, dass irgendwas ist?
Es ist eigentlich dauerhaft, dass irgendwas ist. Also ich habe jetzt nicht immer höllische Schmerzen, so dass ich jetzt sage, ich muss Schmerzmittel nehmen, aber es ist zumindest so gut wie immer so, dass ich spüre, da ist was. Mich fragen auch viele, ob mein Schmerzniveau vielleicht anders ist, was natürlich schwierig zu sagen ist, weil das kann ich nicht beurteilen und ich kann auch nicht sagen, ob man sich an Schmerzen gewöhnt. Aber ich glaube, man geht vielleicht auch ein bisschen über, ich würde nicht sagen über seine Grenzen, aber man akzeptiert vielleicht mehr, weil dann ist vielleicht eine kleine Wunde, die natürlich schon ein bisschen wehtut. Aber man denkt sich, gut, ich kann mich jetzt entscheiden, lasse ich mich jetzt davon beeinflussen und bleibe ich jetzt zu Hause und schaue, dass ich die Schmerzen nicht spüre oder gehe ich halt trotzdem raus und ja, spüre sie halt und wenn es zu schlimm wird, nehme ich ein Schmerzmittel oder und ja, schmerzfrei in dem Sinn fast nie, aber zumindest nicht so, die Schmerzen sind nicht immer so stark, dass ich jetzt zu Hause bleiben muss oder im Bett liegen muss.
Hast du da schon über die Jahre spezielle Strategie entwickelt, wie du umgehst mit Schmerzen, also mit chronischen Schmerzen oder anders gefragt, hast du Tipps für Hörerinnen und Hörer, die mit anderen chronischen Schmerzen zu kämpfen haben?
Ich glaube nicht, dass ich wirklich so meine Strategien entwickelt habe. Ich habe fast immer ein Schmerzmittel mit. Ich versuche es natürlich so wenig wie möglich zu nehmen. Und sonst, man findet halt dann irgendwie seine Positionen, wie man angenehm sitzen kann oder im Büro oder auf der Uni, dass man halt dann auch mal seine Füße hochlegt, wenn es dort schmerzt. Aber so richtig Strategien, nein. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich oft den Schmerz vielleicht auch ein bisschen runterschluck und versuche, mich abzulenken. Und ich glaube, das ist eigentlich die beste Methode. Wenn es mir sonst gut geht, dann ist der Schmerz vielleicht auch weniger präsent.
Aber daraus würde ich jetzt schließen, du suchst jetzt auch nicht nach so Strategien, weil es gibt ja so Geschichten wie irgendwelche Atemtechniken, die angeblich wirklich funktionieren sollen zur Schmerzbekämpfung. Also befasst du dich gar nicht mit sowas?
Wenig, muss ich sagen. Aber eine Bekannte von mir, die auch mit EB lebt, aus der Schweiz, hat jetzt ein Buch geschrieben über genau dieses Thema, weil sie so gut wie nie und ich glaube sogar nie Schmerzmittel nimmt. Und da bin ich schon sehr gespannt. Also das Buch werde ich auf jeden Fall lesen. Aber sonst muss ich sagen, eher beschäftige ich mich eher weniger mit dem Thema. Und was sie eben auch sagt, dass man dem Schmerz auch gar nicht zu viel quasi negative Aufmerksamkeit schenken sollte. Mhm. Den Ansatz finde ich sehr spannend. Mhm.
Also quasi sagen, dort wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, dort fließt dann die Energie hin quasi, nach dem Ansatz.
Genau.
Weil du es vorher angesprochen hast, das finde ich spannend, das habe ich noch gar nicht gedacht. Es gibt natürlich auch eine Position, also auch Sitzen kann ja mitunter schmerzhaft sein für dich.
Ja.
Sitzt du bequem?
Ja, okay. Gerade schon.
Was ist für dich das Angenehmste? Also gibt es sowas, was du sagst, das ist das Angenehmste? Ist das jetzt Stehen, weil du halt wenig Kontakt hast mit irgendwas? Oder, weiß nicht, Wasser? Keine Ahnung, gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt ist es angenehm?
Liegen ist meistens meistens die angenehmste Position. Für mich persönlich. Ich nehme an, da gibt es wieder unterschiedliche Vorlieben. Am liebsten am Strand, in der Sonne.
Das kenne ich.
Wie ist denn, ich meine, jetzt warst du in Spanien. Ich weiß, in Spanien ist es tendenziell wärmer als in Wien. Macht das einen Unterschied für dich?
Ja.
Außer das warm immer leibender ist, prinzipiell.
Also ja. Für mich schon. Ich habe das Gefühl, dass bei mir im Sommer die Haut tendenziell besser wird. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Wahrscheinlich erhöhtes Vitamin D, aber auch, dass man luftigere Kleidung anziehen kann. Und also ich trage so gut wie immer Verbände oder ich muss zumindest ein paar Wunden einfach verbinden, damit es auch nicht an der Kleidung anklebt. Und im Sommer ist das natürlich einfacher, da kann man entweder was Kurzes anziehen oder man zieht lockere Hosen oder Röcke an und kann auch viele Sachen offen lassen, das heißt, sie heilen schneller, weil eben Luft drankommt. Auch durchs Meer, das ist für mich eigentlich Therapie pur, also das ist für mich immer das Beste. Und ja, also ich fühle mich im Sommer mit warmen Temperaturen, gerade wenn die Luftfeuchtigkeit vielleicht in anderen Ländern nochmal höher ist, einfach sehr viel wohler. Und im Winter, gerade wenn die Luft trocken ist, geht es mir tendenziell ein bisschen schlechter, würde ich sagen.
Und Sonne?
Sonne. Also ich liebe die Sonne. Ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen und meine Ärzte dürfen jetzt gar nicht zuhören, weil sie wissen es eh, aber es ist natürlich immer, werden natürlich immer ein bisschen auf die Finger gehauen. mit gutem Sonnenschutz schon und natürlich wäre der Schatten besser, aber mir gibt die Sonne einfach sehr viel Energie. Ich liebe die Sonne und deswegen, ja, ich versuche im Sommer immer so viel Sonne wie möglich aufzusaugen.
Für die Hörer, die sich das jetzt vielleicht dann in einem halben Jahr anhören, es ist gerade Winteranfang und bitter, bitter kalt in Wien und alles sehr, sehr grau. Also das ist, ja.
Was mich, ich habe es immer gelesen, in der Vorbereitung, du hast dich sogar tätowieren lassen.
Ja.
Erzähl mal darüber was. Das hat mich nämlich gewundert, ein bisschen.
Ich habe vorher mit meiner Ärztin gesprochen und die hat mir eben auch erzählt, dass es auch schon andere Schmetterlingskinder mit Tattoos gibt und dass ich mich auch mal mit denen in Verbindung setzen soll. Und ich war mega nervös vor meinem ersten Tattoo. Ich dachte, es bleibt bei dem einen, ist es nicht. Und habe mich eben auch dann mit anderen in Verbindung gesetzt. Wie war das bei euch? Muss ich irgendwas Besonderes beachten? Und ja, die haben mir dann Tipps gegeben. Ich bin dann halt nichts ahnend zum Tätowierer und mit ärztlicher Bestätigung und allem, weil man weiß ja nie. Es ist auch immer sehr aufregend, weil hören sie dir dann genau zu und machen sie da auch, wie du das erklärt hast. Mhm. Und es ist auch schon bei zwei Tattoos die Haut ein bisschen eingerissen beim Tätowieren, was jetzt vor den Schmerzen her nicht so schlimm war. Die Farbe ist halt ein bisschen verronnen, aber ich denke mir, sind sie halt nicht perfekt wie nichts in der Welt. Also im Endeffekt war es dann nicht so tragisch.
Wie viele hast du jetzt schon?
5.
Okay. Gibt es da bessere und schlechtere Stellen?
Ja. Ich habe geschaut, dass die Tattoos, die ich habe, nur auf Stellen sind, wo noch keine Narben sind, wo die Haut noch etwas fester ist und habe mich bis jetzt noch nicht getraut, auf vernarbtere Stellen zu gehen, weil mir auch gesagt wurde, dass es sein kann, dass die Farbe dort verrinnt. Mhm. Also das ist dann eher so mein nächster Schritt, mal schauen, wann ich mich traue. Weil auch die Sache ist bei den, also es gibt bei mir auch Stellen, wo ich mich häufiger verletze und Stellen, wo ich mich grundsätzlich nicht verletze. Und ich habe eben geschaut, dass die Tattoos eher an den Stellen sind, wo ich mich nicht verletze.
Du sprichst es eher an, also die Narben bleiben ja dann, manche Narben bleiben.
Genau.
Ist es ein Problem für dich, dass du sagst, also anders gefragt, wirkst du dem irgendwie entgegen, indem du die offenen Wunden, du hast gesagt einbinden, du bindest sie ein, aber behandelst du die sonst noch, pflegst du die Wunden, um diese Narbenbildung zu minimieren bis zu einem gewissen Grad?
ist schwierig. Das Gute ist unter Anführungszeichen, dass ich mich meistens nur an Stellen verletze, wo schon vorher Verletzungen waren. Mhm. Ist aber auch ein bisschen schwierig, das zu verhindern. Also eben durch Einbinden und durch besondere Vorsicht und durch Kleidung kann man das natürlich zu einem gewissen Grad verhindern, aber ist schwierig. Ja, und pflegen nicht besonders jetzt gegen Narbenbildung, aber einfach quasi normale, für mich normale Hautpflege. Ja.
Okay.
Du hast vorher Schmerzmittel angesprochen. Und es ist ja die Cannabis-Debatte diesbezüglich auch eine ewige. Mhm. Ist das für dich, spielt das für dich irgendeine Rolle? Oder?
Noch nicht wirklich, aber es gibt dazu auch schon Ansätze im EB-Haus. Das EB-Haus ist eine Spezialklinik für Menschen mit EB.
In Salzburg, richtig?
In Salzburg, genau. Und da gibt es auch schon Ansätze dazu. Und auch eine meiner Ärztinnen ist da sehr avisiert auf dem Thema und ich denke mir, es wäre auf jeden Fall etwas, was man ausprobieren könnte. Also ich bin zumindest offen, was das angeht.
Wie ist denn das allgemein? Weil bei oft ist ja mal, dass man anfälliger wird bei Alkohol, Drogen etc. etc. Ist das bei dir auch so oder ist das eigentlich relativ unbeeinflusst von äußeren Umständen? Außer, dass vielleicht, wenn du angesoffen bist, dich eher wo anhaust, wie wir alle. Aber ist das, spielt das auch irgendeine Rolle? Schwächt das die Haut?
Ich glaube nicht. Also ich hätte zumindest noch nicht.
Du bist nie alkoholisiert.
Nie.
Nie. Nie.
Sprach die 25-Jährige.
Ich habe noch eine Frage, die ich schon am Anfang eigentlich stellen wollte. Nervt es dich, wenn du reduziert wirst, bis zu einem gewissen Grad, auf diesen Zustand? Weißt du, was ich meine?
Ja, und... Ja, ab und zu schon. Aber ich finde, da kann man sich selbst auch ein bisschen rausziehen. Also es fragen Leute natürlich bestimmte Fragen und machen bestimmte Aussagen. Und ich denke mir, mit meinen Antworten kann ich das auch ein bisschen verändern, wie sie mich sehen. Und natürlich, gerade bei einer Krankheit, die man sieht, kann es oft passieren, dass man eben anders behandelt wird und ich denke mir eben, mit meiner Reaktion kann ich das auch ein bisschen verändern und also es passiert mir sehr oft, dass mich auf der Straße Leute ansprechen, dass sie die Heilung für mich haben und ja, mein Cousin irgendwo hat das Gleiche und der hat das und das gegessen und dann war es weg. Okay. Das passiert sehr oft und natürlich manchmal möchte man nicht damit konfrontiert werden oder gerade ich weiß nicht, wenn du im Sommer am Strand liegst und du liest dein Buch und dann kommt jemand und ich versuche das aber ich einfach nicht zu negativ zu sehen, weil im Endeffekt wollen die Leute helfen, die Leute kennen es nicht und ich habe die Chance, ihnen was zu erzählen. Ich kann ihnen sagen, super, Dankeschön, sehr lieb, aber das und das und das und das funktioniert so und so. Und aber sehr lieb, ich überlege mir das, ich schaue mir das an, ich bespreche das mit meinen Ärzten und ja, und ich denke mir so kann ich das auch ein bisschen, ja, den Blick vielleicht ein bisschen verändern und ja, Einfluss nehmen darauf, dass ich eben nicht nur darauf reduziert werde.
Den Blick verändern, du machst es ja auch im Prinzip beruflich, oder? Also es ist auch irgendwie deine Profession, dass du sagst, okay, du willst irgendwie die Informationen über EB auch in die Welt ein bisschen hinaustragen. Wie lange machst du das schon? Wie lange engagierst du dich schon in dem Bereich?
Also das wäre mein Wunsch. Noch mache ich es natürlich nicht regelmäßig, aber in dem Bereich. Also ich habe im Büro angefangen bei Debra 2012 und ja, in verschiedenen Bereichen und so richtig, dass ich auch persönlich jetzt so über mich auch spreche, mache ich noch gar nicht so lange. Also ich bin quasi mit Fernsehen ein bisschen aufgewachsen, weil natürlich die Krankheit immer sehr unbekannt war und es eben wichtig ist, dass die Leute das kennen. Und so, dass ich wirklich jetzt mich richtig wohlfühle damit und dass ich sage, ich möchte darüber sprechen. Eigentlich noch gar nicht so lange, vielleicht 1-2 Jahre. Okay. Und auch die Zeit in Spanien hat mir sehr viel gegeben, weil sie mich immer so ein bisschen rausgeschickt haben. Ja, da haben wir eine große Veranstaltung, halt doch mal eine Rede da. Und noch dazu auf Englisch, beziehungsweise am Ende dann noch auf Spanisch, war es natürlich schon immer ein bisschen, ja. Und mir hat es aber dann irrsinnig viel auch gegeben, weil ich eben mit meinen Worten und mit dem, wie ich das sage, auch entscheiden kann, wie möchte ich, dass die Leute das sehen. Und ja, also so richtig würde ich sagen, vielleicht seit einem Jahr. Mhm. Und aber jetzt eher in Spanien als in Österreich.
Ja. Man muss ja dazu noch wissen, dass dein Vater ja sehr, sehr aktiv ist, eben als Geschäftsführer, glaube ich, genau, von Debra Austria und auch das EP-Haus initiiert hat.
Genau, ja.
Und also ich habe gelesen, der jahrelang eigentlich Fundraising betrieben hat, weil das genau war ja. Und also du hast das ja eigentlich quasi, diese Bewusstseinsarbeit, das ist ja in eurem Haushalt, seit du sehr, ja, sehr klein bist, schon ein Dauerthema wahrscheinlich gewesen, oder?
Genau. Genau, ja.
Wenn jetzt, weil du vorher gemeint hast, wenn dir auf der Straße irgendwer begegnet, oder sagen wir nicht auf der Straße, sondern irgendwer kommt mit dir ins Plaudern und er hat jetzt keinen gut gemeinten Ratschlag über irgendwelche Wundermittel, aber was würdest du dir wünschen, wenn jetzt unsere Hörer sich denken, okay, wenn der Hörer neugierig ist, weil sonst wird er einfach genauso mit dir reden, wie er sonst mit dir reden wird, wenn er nicht wüsste, dass du EB hast, aber wenn er neugierig ist, was wünschst du dir da von den Leuten? Oder was auf gar keinen Fall?
Also was ich mir wünsche und wo ich auch sagen muss, alle meine Erfahrungen in der letzten Zeit waren genauso, dass sie es einfach ansprechen, so, ja, ich habe gesehen, meistens fällt es auf durch meine Hände, ja, ich habe gesehen, deine Hände, was ist denn da passiert? Und die meisten glauben, ich habe mich verbrannt. Und ja, also einfach direkt ansprechen, gar nicht jetzt irgendwie, viele trauen sich auch nicht, was ich natürlich verstehen kann. Aber einfach ganz offen direkt ansprechen und ruhig mir alle Fragen stellen, die da sind. Und ja, meistens, also ich beantworte, ich hatte glaube ich noch nie eine Frage, die mir jetzt irgendwie unangenehm war zu beantworten. Ja, einfach ganz offen ansprechen und ja, das ist mir eigentlich so das Liebste. Viele sagen dann auch erst nach einiger Zeit, ich habe es eh schon gesehen, aber ich habe mich nicht getraut. Nein, einfach trauen und fragen, was einen interessiert.
Hände schütteln ist kein Problem.
Nein.
Ist das? Also ich habe mich das eigentlich im Vorhinein gefragt, aber ich habe dann gelesen, dass es für dich kein Problem ist. Deswegen habe ich es. Und du hast mir auch die Hand gleich hergestreckt. Also ich hätte mich dann schon auch traut. Aber ist das, also hast du das teilweise, dass Leute eben wissen, dass du EB hast und dir dann sich da nicht sicher sind?
Ja.
Also wie?
Was ich nicht so gerne mag, aber das kann man natürlich niemandem vorwerfen, weil das wissen die Leute einfach nicht. Viele Leute geben mir ganz, ganz leicht die Hand, ganz vorsichtig. Mhm. Und ich habe grundsätzlich einen eher festeren Händedruck, würde ich sagen. Aber das ist halt meine persönliche Wahrnehmung, also ich mag das halt lieber. Aber ja, das passiert schon. Dass mir niemand die Hand gibt, ist mir, glaube ich, also dass mir jemand nicht die Hand gibt, ist mir, glaube ich, noch nicht passiert. Aber vielleicht, weil ich auch einfach immer meine Hand
Ich muss sagen, ich habe eigentlich ehrlich gesagt auch vorgehabt, eher vorsichtig die Hand zu geben. Habe es dann natürlich eh vergessen und zudrückt, wie ich es halt immer mache. Aber vielleicht auch, weil dein Händedruck auch fest, aber ja, dann,
kann sein,
dann
genau.
Den Druck,
ja.
Ja, das finde ich auch noch interessant. Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern, die wahrscheinlich genauso planlos sind wie wir, sagen, wie viele Menschen denn in Österreich EB haben?
In Österreich sind es rund 500.
500 in Österreich. Genau. Und ist es ein weltweites, gibt es die Krankheit weltweit oder ist es...
Genau. Genau. Gibt es, ja, weltweit. Und es ist auch unabhängig von ethnischer Herkunft und Umfeld.
Ich meine, in Österreich ist das Gesundheitssystem ja recht gut eigentlich. Und ich weiß auch da, dass das jetzt nicht friktionsfrei alles war, da alles zu kriegen. Aber wie ist das in echten Entwicklungsländern?
Schwierig.
Weißt du was?
Ich muss sagen, ich bin nicht sehr versiert auf diesem Thema, aber unter Umständen sehr schwierig, auch einfach, weil die Vernetzung dort noch nicht so groß ist. Brasilien ist jetzt das einzige Land, wo ich mir noch vorstellen kann, dass es schwieriger ist als in Europa, vielleicht jetzt nicht ganz mit Entwicklungsländern vergleichbar. Aber was ich da sehr interessant fand, ich war im September beim Debra International Kongress und wir haben ganz viele verschiedene Debra-Organisationen kennengelernt und dann habe ich eben auch mit einigen aus Brasilien gesprochen und das Spannende dort war, dass sie gesagt haben, dass Debra Austria und auch andere Debra-Organisationen für sie eine irrsinnig große Hilfe waren, weil sie eben schon Erfahrungen von anderen Organisationen anwenden konnten. Natürlich ist Brasilien ein riesiges Land und das macht es natürlich auch nochmal schwieriger, sich da irgendwie wie zu vernetzen. Und ja, auch gerade von asiatischen Ländern einfach, also wir haben Fotos gesehen von Krankenhäusern und wo die Patienten behandelt werden. Und wenn man dann von Österreich kommt und einfach wirklich sehr hohe Standards hat, und dann sieht man die Seele dort, die Patienten dort, ist schon manchmal ja auch schwer zu sehen. Und ich denke mir, natürlich haben jedes Land so seine Art, Dinge zu handeln. Aber da haben wir es in Österreich natürlich wieder um einiges leichter als andere Länder. Ja.
Gibt es sowas wie eine Community eigentlich? Also sowohl in Österreich als auch eine internationale Community, die sich austauscht?
Von Patienten oder von
Menschen mit EB?
Ja, mehr von Patienten, weil Debra International ist, ich glaube, halt schon auch wirklich auf der Patientenebene.
Jein, also es gibt einige Facebook-Gruppen, wo Leute auch immer wieder Fragen reinstellen, Fotos schicken. Mhm. Es gibt jetzt nichts Offizielles, wo man sagen kann, das ist eine Website, da können wir uns austauschen, also sowas wie ein Forum oder so, eher weniger. Ich denke mir aber, dass viele Betroffene einfach, also wir in Österreich haben ein Jahrestreffen, da sehen wir uns wieder. Und das bietet natürlich ein bisschen Möglichkeit, sich auszutauschen. Und ich denke mir, dass das andere Länder so auch haben. Aber sowas richtig Internationales, bis jetzt auf Facebook, gab es eigentlich oder gibt es eigentlich nicht.
Okay.
Ja. Du studierst, du hast das Auslandspraktikum gemacht. Ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass dich jetzt irgendwie einschränkt. Bist du da eher die Ausnahme oder ist das, kann man eh davon ausgehen, dass das eigentlich für alle so ist? Also sagen wir mal, wenn die Form jetzt nicht zu schwer ist, ich denke mal, dann wird es irgendwann automatisch so sein. Oder?
Also ich glaube, das kommt schon auch sehr auf die Person an. Bei mir gibt es natürlich auch Dinge, die mich einschränken, die ich nicht machen kann. Und das war natürlich auch nicht immer einfach, gerade wenn man in der Schule ist und quasi all seine Freunde, weiß nicht, gehen fort mit hohen Schuhen oder sowas. Das war natürlich, das ist immer das Lieblingsbeispiel von meiner Mama. Und natürlich, als 15-jähriges Mädel möchte man genauso sein wie andere. Und ich glaube schon auch, dass viele über ihre Grenzen gehen und einfach mal alles ausprobieren. Also ich glaube, es gibt fast nichts, was ich nicht ausprobiert habe. Und das Schwierige ist nicht, dass man sich mal verletzt oder dass man dann halt mal eine Woche nicht gehen kann, sondern dass man irgendwann akzeptieren muss, okay, das kann ich vielleicht nicht machen. Und ich glaube, es ist eh lustig, ich hab vor kurzem mit meiner Mutter darüber gesprochen, ich glaube, dass sehr viel im Kopf passiert und dass man sich sehr viel auch selbst erarbeiten kann und sagen kann, okay, ich lasse mich von meiner Krankheit bis zu einem gewissen Grad einschränken, aber nicht weiter. Und ich könnte natürlich jeden Tag zu Hause sitzen, im Bett liegen und fernschauen und würde mich wahrscheinlich um einiges weniger verletzen. Aber für mich, mir ist es mehr wert, mich ab und zu mal zu verletzen oder quasi in Gefahr zu begeben und wirklich zu leben und Erfahrungen zu sammeln, als quasi zu Hause in der sicheren Stube zu sitzen. Ja, und es ist natürlich schon oft so, also ich ich glaube immer, ich habe nicht keine Angst, mich zu verletzen und Ding. Und dann ist man in einer Situation, wo man sich denkt, okay, da könnte ich mich jetzt wirklich schlimm verletzen. Und ich spüre auch schon, dass ich dann sehr, sehr nervös auch sein kann und sehr, sehr aufgeregt bin.
Was wäre so eine Situation?
Und, mir ist jetzt eingefallen, das war auf einer Reise in Brasilien. Ich weiß nicht, warum mir das gleich als erstes in den Kopf gekommen ist. Und wir haben einen Bootsausflug gemacht und man erwartet sich halt ganz normal, man zahlt dafür ein normales Boot mit, weiß nicht, wahrscheinlich anderen Touristen. Und ja, so Bootsausflug, was kann es da für Gefahren geben? Und wir gehen ins Wasser raus und ja, wir haben eigentlich all unsere Sachen halt vom Strand mitgehabt, also von Handys bis Musikboxen und so weiter. Und wir gehen ins Wasser. Und ich dachte, okay, also mit den Sachen und so weiter und so fort. Und gehen auf ein kleines Schifferboot zu. Und ziemlich plötzlich fangen die Wellen an, sehr hoch zu werden. Und das Boot hat es wirklich, ich weiß nicht, sicher zwei Meter hoch, hochgeworfen. Und ich war die Erste gewesen, die ins Boot reingeht. Und da ist man dann so, ist man langsam quasi das Herz aus der Brust gesprungen, weil ich wusste, dass wenn ich mich jetzt in einer Welle quasi aufs Boot setze, dann kann ich mir alles aufschürfen. Und natürlich im Sommer, ich war gerade mal im Bikini, wahrscheinlich mit einer kurzen Hose, und habe dann da schon richtig Panik bekommen, weil da gab es jetzt auch kein wirkliches, ich gehe jetzt zurück und bleibe allein am Strand. Mhm. Und man will sich ja auch das nicht eingestehen, dass man vielleicht manchmal vorsichtiger sein muss. Und ja, da habe ich dann wirklich kurz ein bisschen Panik gehabt und ja, ist im Endeffekt alles gut gegangen. Aber ja, solche Momente gibt es halt dann schon. Oder ich weiß nicht, in Menschenmassen, bei Konzerten, bei Festivals. Und da muss ich sagen, ich habe immer sehr, also meine Freunde haben da immer sehr gut auf mich aufgepasst. Ich erinnere mich noch in meiner, war noch jünger und sehr viel auf Konzerten und was war das Konzert? Ich glaube Flogging Molly und dann gab es halt da, ich weiß nicht, wie das alles heißt, Mosh Pit und ja. Circle of Death, ich weiß nicht, alles und meine Freunde haben sich dann wirklich quasi so in einer Reihe vor mich gestellt oder in einen Kreis um mich gestellt, um halt quasi auch abzufangen, wenn jetzt da jemand auf mich fallen würde.
Nein, Konzert wäre ja auf was ich ansprechen wollte, das mit den Menschenmassen finde ich super spannend. Wie unterstützen dich deine Freunde sonst noch, um einfach deinen Alltag bis zu einem gewissen Grad normaler zu gestalten?
Ich finde es immer recht spannend, weil die meisten meiner Freunde sagen, dass sie vergessen, dass ich, das denk quasi ich mir, anders bin, unter Anführungszeichen. Und das finde ich auch irgendwie schön. Und ja, also helfen. Gerade jetzt so Konzert war mal ein ganz gutes Beispiel. Ich denke, sie würden mir in so gut wie allem helfen, wenn ich fragen würde, aber man fragt halt dann auch oft nicht. Ich glaube, oft wissen sie auch gar nicht, dass ich Schmerzen habe. Und ich habe auch, also EB ist jetzt, wenn ich mit meinen Freunden bin, meistens gar kein großes Thema. Vielleicht fragen sie mich mal was sie interessiert. Und ich habe auch viele Jahre gar nicht wirklich drüber geredet. Und ich glaube, dass die ersten paar Mal, dass ich so ein bisschen was drüber geredet habe, war in der letzten Zeit. Vielleicht, weil ich mir mittlerweile sehr leicht tue, darüber zu sprechen, weil ich offener geworden bin. Und ja, also ich denke, sie würden mir in allem helfen, wenn ich fragen würde.
Und wie schaut es aus mit intimeren Beziehungen generell? Ist es da Thema oder ist es da, weißt du, was ich meine?
Thema ist es sicherlich immer, weil natürlich da auch Verletzungsgefahr halt einfach besteht, wenn man sich näher ist. Habe aber auch da sehr positive Erfahrungen machen können. Natürlich denke ich, dass es auch immer ein gewisse, wie sagt man, eine gewisse Schwierigkeit hat, mit jemandem vielleicht intimer zu werden oder sich nahe zu kommen, dadurch, dass man sich halt auch unsicher fühlt, wenn man so eine Krankheit auch hat. Und mit Freundschaft ist es natürlich anders, da ist immer noch eine gewisse Distanz. Mhm. Und ich denke, dass es das schon auch manchmal ein bisschen schwieriger machen kann. Aber wie gesagt, ich habe meistens sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Und es war meistens so, dass dann einfach offen, ja, es ist einfach notwendig, dass darüber offen gesprochen wird. Und ja, klar. Das ist wichtig.
Verfolgst du, was die Wissenschaft da so macht, genau? Also schaust du, liest du wirklich diese Journals, wenn es irgendeine neue, vielleicht doch irgendwas gibt? Verfolgst du das oder sagst du, ich krieg's eh mit, wenn es soweit ist und habt's mich gern?
Eher Zweiteres. ich bekomme es natürlich vielleicht auch nochmal über einen anderen Weg mit, dadurch, dass mein Vater eben auch in dem Gebiet arbeitet. Und ich natürlich dann auch wieder immer wieder auf Facebook alles Mögliche geteilt sehe. Ich muss sagen, aktiv lesen eher nicht. Und ich bin dann vielleicht auch eher jemand, der sich eher im Hintergrund dann darauf wartet, dass was kommt. Natürlich nicht ganz so, aber ja, aktiv recherchieren, nein.
Ich glaube, was wir vielleicht noch, weil wir jetzt halt wirklich unverhältnismäßig viel über das Thema reden, das haben wir auch einleitend gesagt, es ist halt, weil das, also in deinem Alter, ich meine, du wirst wahrscheinlich halt aufpassen, aber das tust du halt, das ist ja automatisiert schon, oder? Also du denkst ja im Alltag jetzt eigentlich null drüber nach. Oder
ja,
doch schon
ja,
auch?
Doch. Also es macht schon sehr viel in meinem Alltag auch aus. Einfach, also nicht, bestes Beispiel ist vielleicht in der Früh aufstehen. Gut, was kann ich anziehen? Die engste Jeans wird vielleicht nicht immer gehen. Muss ich mich irgendwo neu verbinden, verarzten? Ist über Nacht irgendwas passiert oder war ich am Abend zu faul? Kann auch vorkommen, also solche Sachen. das heißt, es beschäftigt mich schon auch viel und natürlich auch, wenn man es nach außen sieht, dann überlegt man sich, okay, die Hose ist ein bisschen kürzer, der Verband geht ein bisschen länger. Ist mir das heute recht? Ist mir das heute wurscht, dass die Leute schauen? Oder ist es mir nicht wurscht? Und ich denke da schon sehr viel drüber nach. Versuche natürlich jetzt, man sollte natürlich weniger darauf schauen, was denken andere Leute jetzt von einem oder wie fällt das auf. Aber ist natürlich auch ein großer Punkt, der mich und wahrscheinlich viele andere auch beschäftigt. Von dem her ist es schon immer aktuell und natürlich auch dadurch, dass immer irgendwo was wehtut und zwickt. Vielleicht nehmen wir es anders wahr, es ist wahrscheinlich nicht als Besonderheit, sondern ja, okay, das ist halt auch da, wie man halt Zähne putzen muss oder aber doch ist schon sehr viel auch im Kopf.
Gibt es irgendwelche Falschannahmen, die Leute haben?
Falschannahmen.
Oder Vorurteile, die sie einfach nicht stimmen?
Ich weiß nicht, ob das noch so stark ist, aber ich glaube, dass sicher viele Leute auch denken manchmal, dass es ansteckend ist. Ist es nicht. Falschannahmen. Es wird oft ja verwechselt mit Neurodermitis oder Verbrennungen. Ist auch nicht. Und sonst eigentlich wenig. Was oft passiert ist, dass Leute einem eben helfen wollen mit, na, das tragt das nicht, das ist zu schwer und was auch oft stimmt und oft, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, bei mir sind oft so, na, jetzt will ich es aber erst reden. man gesteht es dann halt auch manchmal nicht so gern ein, dass Leute auch mal recht haben, dass es vielleicht wirklich zu schwer war oder dass es vielleicht wirklich blöd zum Tragen war und manchmal lässt man sich aber auch gerne, muss ich sagen, manchmal hat es auch seine Vorteile, dass einem dann der Koffer getragen wird.
Gibt es vielleicht umgekehrt, gibt es irgendeinen Aspekt von EB, den die Leute nicht kennen, der aber trotzdem irgendwie wichtig ist oder relevant ist?
Schwierig zu sagen. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt auf die Schnelle. Wahrscheinlich viele, weil viele Sachen wahrscheinlich nicht so bewusst sind. Also gerade eben, dass EB nicht nur die Haut außen betrifft, sondern eben auch innen.
Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Genau, ja. Dass, die Speiseröhre ist sehr oft betroffen. Das heißt, viele Betroffene haben auch Schwierigkeiten beim Essen. Die Augen, es können sich auch Blasen in den Augen bilden. Ich glaube, dass viele so ich will nicht sagen Kleinigkeiten, aber viele Details einfach auch nicht so bekannt sind. die einem natürlich das Leben auch nochmal ein bisschen schwieriger machen kann.
Hast du irgendwelche Vorbilder oder Menschen, wo du sagst, die inspirieren mich, und welche wären das?
Ja, es gibt eine sehr besondere Person oder gab eine sehr besondere Person. Sie ist leider vor einiger Zeit verstorben. Und die hat auch EB gehabt, aber eine etwas schwierigere Form. Und für mich war sie immer eine sehr inspirierende Persönlichkeit, weil sie immer positiv war. Du hast sie immer lächeln gesehen. Sie hat sich von nichts stoppen lassen. Sie war eine irrsinnig tolle Künstlerin. Mhm. Und wie es bei EB auch oft ist, dass die Finger verwachsen. Mhm. Und als Künstler, wenn du zeichnest und malst, und sind natürlich die Finger sehr wichtig. Und die hat sich nie abbringen lassen. Und ihre Bilder sind wirklich der Wahnsinn. Sie hat Gedichte geschrieben, sie war auf Reisen. Und das ist für mich so ein perfektes Beispiel von, wie viel auch im Kopf passiert. Und dass dir der Körper vielleicht einige Grenzen setzt, aber du bis zu einem gewissen Grad auch entscheiden kannst, lasse ich mich von diesen Grenzen stoppen oder gehe ich über diese Grenzen. Und ja, also sie war da sicherlich für mich ein großes Vorbild.
Malst du selber?
Nein, nein, leider.
Regt es dich auf, wenn Menschen, und gerade in Wien, der Stadt des Sudans, wenn Menschen halt dann wirklich über so Kleinigkeiten sudern, als würde für sie die Welt untergehen? Weil es du doch anders kennst.
Manchmal schon. Und ich erwische mich dann auch manchmal mit dem Gedanken, bitte jetzt reg dich nicht wegen dem kleinen Kratzer auf oder wegen der kleinen Narbe, schau dir mal meine Beine an. Ist auch schon passiert, dass ich da manchmal das auch so zum Ausdruck gebracht habe. Ich finde das aber im Endeffekt schwierig, weil das ist immer so das Aufwiegen von, wie sagt man, von Problemen, und das kann man nicht. Weil für eine andere Person ein Kratzer möglicherweise so schlimm ist wie für mich halt, ich weiß nicht, das ganze Bein voller Narben. Und man auch anderen Menschen jetzt kein schlechtes Gewissen machen kann für etwas, was sie so fühlen. Ist natürlich auch nicht immer so leicht, das zu realisieren, dass man das einfach differenzieren muss. Aber ich denke, es ist natürlich immer auch gut, mit den Personen dann auch zu reden und das versuchen vielleicht ein bisschen zu, auszugleichen, zu sagen, ja, stimmt, verstehe es, ist sicher nervig, tut sicher vielleicht auch weh, aber schau mal, wird schon gut gehen, und weiß ich, einfach da ein bisschen dagegen zu sprechen. Also man kann sagen, ja, manchmal nervt es mich, aber man muss es eben auch versuchen, aus einem ein bisschen Abstand herauszusehen und zu realisieren, ja, für die Person ist das halt auch so. Und ich suche da ja auch gerne ab und zu.
Worüber suchst du? Abgesehen von Bewegens? Wenn wir jetzt wieder Wetter. In Wien sind. Eben.
Über das Wetter. Über die krantigen Leute in Wien.
Sind die Leute wirklich krantiger in Wien?
Ja, ich finde schon.
Ich glaube das nicht.
Ich glaube, sie haben das gute Recht, das zu sein, schon aus dem Fenster.
Ja.
Aber das ist noch okay.
Ich verstehe es. Ich bin ja auch manchmal krantig. Aber nein, es ist, ich glaube, wenn man mit der Einstellung rausgeht, die Leute sind krantiger, natürlich sind sie krantiger. Ja. Also ich denke, das ist auch wieder was man sehr stark auch beeinflussen kann. Und wenn man einfach mal das nächste Mal lächelt, wenn einem jemand, ich weiß nicht, in der U-Bahn nicht den Weg freiräumt, was ich selten mache, weil das ist ein Punkt, wo ich mich immer aufrege. Leute, die einen nicht aussteigen lassen. Aber ich denke, da könnte ich sicher auch mal ein bisschen weniger wienerisch sein und ein bisschen mehr positive Energie ausstrahlen.
U-Bahn. Weil du sagst U-Bahn und die Leute lassen dann nicht aussteigen, wir kennen das alle, deswegen werde ich eines Tages in Häfen gehen wahrscheinlich. Das ist ja, ich meine, also wenn du zu Stoßzeiten in Wien mit Öffis unterwegs bist, das ist ja teilweise wirklich ein Gedränge.
Ja.
Gerade, du für Beams dann brauchst, 43er, also nicht, aber halt so diese klassischen Beams Richtung Uni sind ja alle oft einmal sehr, sehr voll. Hast du da kannst du da, ich meine, da bist du ja eigentlich Passagier, oder? Das Gedränge, dem kommst du ja schwer aus wahrscheinlich.
Ja, stimmt. Das hasse ich auch. Also ich bin dann so eine Person, die dann auch einmal ein, zwei U-Bahnen fahren lässt. Mhm. Vor allem, weil ich auch gerne sitze und weil ich gern auch nicht den Atem meines Nachbarn einatme. Aber ja, manchmal lässt sich es halt nicht verhindern. Und wenn ich schlecht gehen kann oder wenn ich nicht gut stehen kann, dann nehme ich mir auch mal ein Taxi oder fahre im Auto. Ja, ansonsten manchmal lässt sich es nicht verhindern. Das Gute ist, dass gerade bei der U-Bahn, nach Westbahnhof ist eh alles wieder gut. Von dem her, ja. Aber sicher, manchmal lässt sich es auch einfach nicht verhindern.
Was sind deine Pläne für die Zukunft nach Studium?
Ui. Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, in dem Bereich auch weiter tätig zu sein, gerade Fundraising und Kommunikation. Was ich eben interessant finde, dadurch, dass ich ein bisschen einen anderen Zugang auch habe, weil es immer, glaube ich, ganz gut rüberkommt, wenn jemand, der selbst betroffen ist, auch erzählt und sagt, das ist wirklich wichtig und uns gibt es wirklich und wir brauchen auch wirklich eure Hilfe. Und der Bereich könnte mich sehr, also da sehe ich mich auf jeden Fall, vielleicht nicht immer und vielleicht auch nicht gleich nach dem Studium. Ich möchte auf jeden Fall noch reisen.
Wohin denn?
Mein nächstes Ziel wird hoffentlich Australien sein, eine gute Freundin besuchen und dann ein bisschen herumreisen. Und ja, was mich auch immer ein bisschen interessiert hat, war so in die Richtung Radio oder Sprecherin. Und ich glaube, das wird dann so mein nächstes Ziel, vielleicht mal eine Sprecherinnen-Ausbildung zu machen.
Und also quasi ja. Gerade Training.
genau.
Ja, Sprecherausbildung bräuchte ich, glaube ich, auch.
Wäre kein Fehler.
Machen wir dann zusammen.
Ausgezeichnet.
wenn du sagst, du möchtest doch wirklich drin bleiben, das ist ja vielleicht auch für unsere Hörer, die sich jetzt denken, ja, okay, jetzt kommt eh, im Advent ist man eh ein bisschen spendenwilliger und so. Einfach an Depa oder wo sollte man hinspenden, wenn man, weiß ich nicht, die Forschung oder auch...
Genau.
Wie ist denn das allgemein? Zahlt die Krankenkasse alles, was da so anfällt? Weil du sagst, du musst dich oft verbinden, dass wir das Verbände genau. Und sowas?
Nein, also die Krankenkasse zahlt nicht alles. Dadurch, dass EB eben nicht nur die Haut betrifft, sondern auch viele Begleiterscheinungen hat. Ich weiß nicht, Zähne sind schlechter, man braucht Physiotherapie, man braucht vielleicht einen speziellen Arzt. Entstehen auch viele Kosten, die jetzt nicht primär mit der Haut zu tun haben. Und da unterstützt Debra. Auch bei besonderen Cremen, bei besonderen Therapien. Man kann immer, das finde ich eben das Schöne bei Debra, es ist immer jemand da, der einem zuhört, der einem Tipps gibt, der versucht, die sind bei jedem Problem, was man quasi hat, an ein offenes Ohr, hören die zu und versuchen immer eine Lösung zu finden. Natürlich kann Debra nicht alles bezahlen, aber es gibt sehr viel, wo sie uns unterstützen und auch einfach unsere Lebensqualität einfach verbessern. Und ja, zum Thema Spenden, genau, am besten zu Debra selbst. Und genau, das Geld geht zu den Betroffenen, eben Unterstützung ins EB-Haus, das wird auch rein durch Spenden finanziert und in die Forschung geht auch ein Teil.
Ja, also vielleicht beim nächsten Punschen einen Punsch weniger und dann am langen Einkaufssamstag eine halbe Stunde früher heim und einen Fetzen weniger kaufen und vielleicht was Sinnvolles tun damit.
Hättest du noch eine Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer, also eine wenn du quasi einen Satz noch auf die in den Äther schicken könntest.
Das kann jetzt irgendwas sein. So eine Sache, wo du denkst, das sollte sich jetzt jeder mal durch den Kopf gehen lassen. Allgemein irgendwas.
Das ist jetzt gar nicht so leicht. Was mir immer wichtig ist, generell jetzt Menschen, die unter Anführungszeichen anders sind. Ich finde, das ist immer ein bisschen ein schwieriger Ausdruck, weil was ist anders und was ist normal? Vielleicht ein bisschen offener in die Welt hinauszugehen. Natürlich sind Vorurteile manchmal normal, aber vielleicht ein bisschen runterschlucken und, und sich nicht abschrecken lassen von Leuten, die jetzt unter Anführungszeichen anders ausschauen. Schenkt ihnen ein Lächeln. Überlegt euch, wie es wäre, wenn ihr in der Situation wärt. Und ja, einfach ein bisschen offener in die Welt hinauszugehen und jedem eine Chance zu geben, zu zeigen, dass dieses Anders vielleicht auch ganz spannend sein kann oder dieses Anders vielleicht auch gar nicht so negativ sein muss.
Schöne Schlussworte, finde ich. Ja. Und herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns deine Welt zu zeigen.
Danke
und
euch.
Unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja. Ja, danke dir und liebe Hörer, wir wollen, wie ihr wisst, aus den letzten Folgen weiterhin wachsen. Sagt uns weiter, wenn euch das gefallen hat. Zuerst geht's zu Debra.at und spendet ein bisschen was. Und dann sagt euren Freunden, dass das interessant war und schickt den Link weiter und abonniert uns. Und ja, danke fürs Zuhören.
Bis bald. Bei den Gebrüdern planlos.